Ja, guten Morgen. Alle wach? Perfekt. Ich sehe relativ wenige, die gestern noch um 1 Uhr im Lokomov waren. Das heißt, 10 Uhr können wir loslegen. Und der erste Vortrag von der heutigen Session ist ein Vortrag über den Pine 64 Computer, Chip, SoC, wie man es immer sagen will. Vortragender ist André Pschewara. Und dann können wir auch schon loslegen. Viel Spaß.
Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist André Pschewara. Tagsüber arbeite ich bei Arm in Cambridge, aber abends mache ich andere Sachen, nämlich Boardentwicklung, also die Software für das Board. Und darüber will ich heute so ein bisschen erzählen, Pine 64. Ja, erstmal, worum geht's? Und dann gliedert sich unser Vortrag wie bei Heinz Erhardt in den ersten Teil, den zweiten Teil, den dritten Teil. Ja, so sieht's aus. Das ist das Board. Also hier ist das ein Original in der Größe. Ja, es ist relativ groß, verglichen mit einem Raspberry Pi. Das sind die Features von dem Board, was es macht. Es hat einen 4-Kern A53 Chip von ARM drin, also die Rechenkerne, also 64-Bit ARM-Kerne. Gibt es in Versionen mit 1 GB oder 2 GB RAM. Mehr geht nicht. Also der RAM ist auch wieder, es ist ein typisches Board wie so ein Raspberry Pi, ist halt alles fest verlötet. Deswegen muss man halt vorher sagen, welche RAM-Größe man haben will. Ganzen Grafikkrams, Gigabit Ethernet hat er. Nativ angebunden an den Chip, also nicht wie im Raspberry Pi über irgendwelche USB-Geschichten. USB, einmal Hoststecker, einmal einen, ja, eigentlich sind es zwei Hostanschlüsse und der eine kann man als OTG verwenden, das ist ein bisschen seltsam, weil es halt ein normaler A-Sockel ist, was eigentlich nicht mit OTG geht, aber da gibt es halt im eBay-Händler eures Vertrauens entsprechende Kabel. Ja, das übliche Micro-SD-Slot für das Storage, und das ist auch das einzige Storage, was der hat, also es gibt keinen weiteren Speicher drauf, kein eMMC oder sowas. Ja, was hat er noch? Kameraport, weiß ich nicht, habe ich noch nicht benutzt. Es gibt einen Batterieanschluss für eine Realtime-Clock, das heißt, man kann tatsächlich so eine Knopfzelle anschließen und wenn man die dran lässt, dann läuft die Uhr auch weiter, so wie beim richtigen PC. Wenn man nächstes Mal einschaltet, hat man die Zeit. Finde ich ein cooles Feature. Ja. Power Supply ist über Micro-USB. Das hat Vorteile, hat Nachteile. Vorteil ist, man kann es halt so wie hier mal eben ans Notebook anschließen und mal laufen lassen. Der Nachteil ist, dass Micro-USB für ein Raspberry Pi 1 noch ziemlich cool war, aber die verbrauchen jetzt inzwischen mehr Strom. Und Micro-USB ist so laut Standard bis maximal 2 Ampere spezifiziert, aber das ist auch relativ grenzwertig. Das Board kann tatsächlich also deutlich mehr, deutlich um 1,5 Ampere, so habe ich schon gesehen, ziehen, wenn man da richtig Dampf drauf macht. Und dann fängt Micro-USB an, so ein bisschen an die Grenze zu kommen. Zudem die Kabel dann manchmal noch ein Problem spielen. Wenn man dann so ein billiges Telefon-Ladekabel nimmt, dann ist es zu dünn und zu lang. Und dann gibt es einen Spannungsabfall von vorne bis hinten und dann kommen nicht mehr 5 Volt an, sondern 4,8. Was geht unter Umständen beim Booten, aber sobald man dann ein bisschen Last abruft, ja, fällt die Spannung dann noch weiter oder der Strom bricht dann zusammen und dann geht nichts mehr. Also wenn man das benutzt, ich habe hier so ein relativ dickes, kurzes Kabel, da gibt es irgendwie so ein geheimes AWG, die Nummer habe ich vergessen, das steht im Wiki. Wenn man danach sucht bei eBay, dann kriegt man auch die richtigen Kabel, die besseren Kabel. Und zudem jetzt nicht hier so ein olles Telefon-Ladenetzteil nehmen dafür, weil die bringen meistens den Strom nicht. Also wenn, dann muss man mindestens nach 2 oder 3 Ampere gucken, dass man dann... Sonst gibt es extrem seltsame Fehler, weil es bootet dann, dafür reicht es ja aus. Und irgendwann später mittendrin, wenn man es dann benutzt, oder beim Kunden vielleicht, geht es dann plötzlich nicht mehr und dann gibt es schwer zu debuggen. Also das ist einer der häufigsten Fehlerquellen, ist schlechte Kabel und schlechtes Power Supply. Hat für viel Ärger gesorgt, deswegen sage ich es jetzt nochmal extra hier. Ja, der Rest, diese üblichen Raspberry Pi-kompatiblen Header-Anschluss, 40 Pin. Zusätzlich noch ein 34-Pin-Extra-Anschluss, was ziemlich cool ist, weil dadurch hat das Board ziemlich viel I.O. Oder GPIO im Grunde. Dann gibt es so einen SDIO-Connector, auch so ein proprietärer. Da gibt es dazu ein passendes Wi-Fi-Modul, das ich jetzt nicht hier habe, aber was man so draufsteckt und dann kostet $10 und dann kann man das draufstecken. Ja, der Preis für das Board, das ist die 1-Gigabyte-Version, die kostet $19 und die 2-Gigabyte-Version kostet 29. Und dann gibt es noch eine 512-MB-Version für Leute, die jetzt wirklich knapp bei Kasse sind, das kostet 15. Aber das würde ich nicht empfehlen. Da fehlen noch ein paar Anschlüsse, die irgendwie gespart wurden. Und das hat auch nicht Gigabit, sondern bloß 100 Mbit Ethernet. Ja, nochmal kurz zusammengefasst jetzt so, was mal so mein Eindruck ist, die Nachteile von dem Board. Das Übliche, es gibt keinen echten Storage und alles, was man macht, ist auf SD-Karte. Was auch wiederum heißt, dass man eine gute SD-Karte reinstecken sollte, weil sonst lahmt das ganze Ding. USB ist ein bisschen seltsam. Erstens gibt es nur zwei Ports und dann ist dieser eine auch noch dieser komische OTG. Ja, generell, das betrifft jetzt nicht nur das Pine64, aber es gibt halt irgendwie keine richtig schnellen Interface. Es gibt kein USB 3, es gibt kein SATA, PCI oder sowas. Was das so als Bastelrechner ist, ist okay, aber es gibt viele Leute, die wollen so wie als Server nutzen oder so. Und da sage ich mal, Vorsicht. Ja, und die Dokumentation, da werde ich noch was zu sagen. Also es ist vom Hersteller des Chips selbst gibt es schlechte Dokumentation oder ist fehlerhaft oder fehlt was. Vorteile sind, dass es ziemlich viele Header hat. Also neben den üblichen 40-Pin gibt es halt noch mal extra 34-Pin und da ist noch mal Krams drauf. Zum Beispiel kann man 4 oder sogar 5 UARTs verwenden. Also wenn man irgendwie so einen Terminal-Server bauen will, das ist ziemlich cool, weil das alles schon da ist. Dieser Battery-Connector, super Teil. Das ist das Coole, was generell diese Allbinner-Chips betrifft. Die sind im Grunde unbreakable, also man kann die nicht wirklich kaputt spielen, die Boards, weil der bootet immer von SD-Karte. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass die SD-Karte kaputt geht, dann steckt man halt eine neue rein. Ne? Und dann, also wenn man sich da verspielt, dann ist nicht so wie bei manchen Boards, wo das dann irgendwie, wenn man jetzt beim BIOS irgendwas kaputt flasht auf seinem Rechner, dann hat man unter Umständen Pech. Ja. Und es ist ein echtes 64-Bit ARMv8-System. Die Kerne sind direkt die Cortex-Kerne von ARM, deswegen kann Allbinner auch nicht so viel kaputt spielen. Ja. Und es ist billig, was also tatsächlich für viele ein echtes Problem ist. Es gibt auch in natürlich deutlich bessere Entwicklungsboards, aber wenn die dann irgendwie $100-200 kosten, dann ist das schon über dem, was sich so einfach mal, was man sich einfach so kauft. Und für $20 könnte man sagen, okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann Lehrgeld. Ja, von derselben Firma, die das Board herstellt, gibt es jetzt noch neuerdings noch zwei Abwandlungen, im Grunde auf derselben Technik basieren. Links ist das Pinebook, das ist tatsächlich ein Notebook, selbe Technik im Grunde, kostet $90 in der Version, hat natürlich entsprechende Ausstattung, also 1366x768 Bildschirm, aber kommt mit 2 GB RAM und kommt mit 8 GB eMMC. Schon drauf. Und da gibt es auch eine 14-Zoll-Version, die im Grunde nur einen größeren Bildschirm hat und aber $10 mehr kostet. Also es ist, kann man sich halt überlegen. Müsste jetzt, also ist so langsam, es gibt so erste Samples, ich habe schon welche gesehen und die Tastatur und der Bildschirm und so, das sah eigentlich ganz okay aus für den Preis. Es ist kein ThinkPad oder sowas. Oder? Aber man kann auch nicht drauf tippen und Bildschirm war okay. Kommt jetzt irgendwie, kann man glaube ich vorbestellen und wird jetzt demnächst ausgeliefert. Ja. Und rechts ist das SoPine, das ist dieselbe Technik auf der Größe, auf so einem SODIMM. Da gibt es ein entsprechendes Baseboard dazu und dann gibt es Ideen, so ein Clusterboard zu bauen, womit, also da gibt es Planungen mit 7 Slots drauf, wo man dann 7 Stück draufsteckt und die dann mit einem Switch verbunden sind, einem Gigabit-Switch. Und dann kann man halt mehrere, so, warum auch immer, benutzen. Genau, andere, also das, der Vortrag, wohl jetzt Pine64, das ist nur sozusagen das Beispiel, weil es das erste Board ist. Eigentlich die eigentliche Arbeit ging um den Chip, den A64, den man da sieht. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller. Das ist, links ist das Banana Pi M64. Das hat so mehr den Standard Raspberry Pi Formfaktor. und ist besser ausgestattet, es hat nämlich eMMC. Ja, und dann hat es noch so ein paar Goodies extra, verlötete Reset-Knöpfe und sowas. So schicke Sachen. Und es hat einen richtigen USB, sieht man so rechts. Also er hat den, ja, USB ist besser angebunden. Und ganz rechts ist relativ neu NanoPi A64. Wie man sieht, ist das deutlich kleiner. Und der Größe hat aber auch den A64. Wo ich jetzt im Moment leider keine Bilder davon habe, ist das der Schwester-Chip von dem ist der H5. Das ist im Grunde der A64 mit einer besseren, ein Stück besser Mali-Grafik und zwei USB-Controllern mehr, dass man jetzt tatsächlich vier Slots hat. Und da gibt es auch entsprechende Boards, Orange Pi PC2 heißt das, und das ist ziemlich populär und den gibt es auch schon zu kaufen. Ja, der wird teilweise sogar besser unterstützt, weil er PIN-kompatibel zu einem älteren Allwinner SoC ist, wo es die Unterstützung ein Stück besser ist. Aber genau, da gibt es wohl auch demnächst eine kleinere Version, diesen Orange Pi Zero Plus, oder glaube ich heißt es. Die sind da sehr kreativ mit der Benamung. Ja, okay, jetzt fangen wir an mit der dunklen Vergangenheit. Also das Board war irgendwie, der Kickstarter hat gestartet irgendwie Dezember 2015 und ich hatte das Board im Januar und das war das, was am Anfang gab. Es gab ein Android-Image, was halbwegs okay war, konnte man booten. Und dann gab es ein Linux-Image und Linux-Image war das Android-Image mit einer Busybox statt dem Android-Startsystem. Aber es ist dieselbe Kernel und man konnte sich da tatsächlich, glaube ich, einloggen. Oh, nee, es war sofort auf der Shell natürlich, auf dem Prompt. Aber ständig kam irgendwelche Meldungen von dem Android-Kernel, dass er jetzt CPU abgeschaltet hat oder angeschaltet hat. Also es war irgendwie Tippen irgendwie sehr anstrengend. Ist auch nicht wirklich das, was man sich so vorstellt unter Linux-Image. Zudem war das noch so blöd verpackt, dass man so ein Windows-Programm brauchte, um das überhaupt auf eine SD-Karte zu schreiben. Wo was, also dazu führt, dass ich 2 Stunden gebraucht habe, das in irgendeiner alten Windows XP-VM mit USB-Pass-Through und allen Krimskrams zu basteln. Aber zum Glück mussten wir es nur einmal machen und wir haben die relativ schnell überzeugt, dass das albern ist und dass die lieber einen DD-Image, sage ich mal, zur Verfügung stellen soll, was man einfach mit DD auf die Karte flasht. Dazu gab es einen BSP-Board-Support-Package, also so ein Tarball mit den Sourcen vom Hersteller. Und da ist alles drauf. Untrusted Firmware, was die verwenden, U-Boot, Linux-Kernel, Android, irgendwelche Build-Tools, weil Make tut nicht scheinbar, muss man extra nochmal super skriptisch bauen, die alles verpacken. Die ganze Tool-Chain, weil, weiß ich nicht, Cross-Compiler gibt es auch nicht von Linaro oder von der Distro, nein, muss man lieber mit draufpacken. Und alle Object-Dateien waren auch mit drauf. Also meine Vermutung ist, es wurde einfach getart von einem Entwicklerrechner. Der hat einfach, da kam einfach einer und sagt, wir müssen das mal veröffentlichen mit einem USB-Stick. Hat es drauf getan und das ist dann da gewandert. Also so ziemlich, das war, glaube ich, der erste war 4 GB, der Tarball. Was ziemlich eindrucksvoll ist, wenn man denkt, dass Linux ja der größte Brocken ist, der nur 1 GB ist. Und jetzt der neue ist irgendwie 24. Also ich weiß nicht, was die da machen, das ist mir schleierhaft. Ja, und so sieht das aus, wenn man das so starten lässt. Sieht schön bunt aus, ne, mit vielen Pfeilen, aber der Haken ist, jede Farbe ist eine andere Architektur. So, das heißt, also es fängt links an im Bootrom. Das ist das Bootrom, was auf dem Chip drauf ist, da kann man nichts machen. Das ist 32-Bit ARM Secure SVC-Mode, das ist so der Standard. Gut, der geht da durch, der lädt dann den ersten Teil, 32 KB von irgendeinem Bootmedium lädt der rein. Und das ist immer noch 32-Bit ARM, auch Secure SVC. Das ist der eigentliche Loader, der dann ein bisschen mehr, also das Bootrom lädt nur 32 KB in diesen SRAM-Bereich, weil mehr SRAM gibt es da nicht und mehr will da auch nicht laden und man lädt dann von dort sozusagen den Rest, das ist so die Idee dahinter. In diesem Fall lädt er also einmal dieses rote SCP bezeichnete, das ist der Firmware für den Management-Prozessor, weil der hat noch einen kleinen Open-RISC-Core mit drauf. Neben den ARM-Kern gibt es noch einen kleinen Open-RISC-Core, der so als Management-Prozessor gedacht ist, der also die ganze Power-Management steuert. und der zum Beispiel anbleibt, wenn das Board im Suspend ist oder sowas und über den man den aufwecken kann. Es macht dann Sinn, wenn man denkt, dass das irgendwie in so einem Tablet-Telefon-Geschichte ist und wenn man dann das ausschaltet, dann soll der Stromverbrauch minimal sein und dann schaltet man die Armkerne tatsächlich ab und lässt den Rest, der dann auf den Power-Button reagiert, im Grunde lässt ein Management-Prozessor oder. So, das ist Open Risk. Okay. Das wird von dem einfach getriggert und dann läuft das los. Gleichzeitig lädt er dann ARM-Trusted Firmware in den DRAM, was ARM-Trusted Firmware streng genommen gar nicht unterstützt, dass das in DRAM landet. Das soll eigentlich im SRAM landen. Aber gut, es geht. Ne? Und er lädt dann das U-Boot in den DRAM. Und ARM-Trusted Firmware ist 64-Bit, weil ARM-Trusted Firmware zumindest zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur 64-Bit ARM war. Da konnte Allwinner also auch nichts drehen, musste er also so nehmen. Das U-Boot ist natürlich wieder 32-Bit, weil das hatten sie halt schon rumliegen. Ne? Und da muss man sich so viel sich neu ausdenken. Nimmt man einfach das von dem anderen Chip und gut, ja, diese ganzen bunten Geschichten und dann springt er da hin und her und RMR ist Reset Management Register, da kann man sozusagen die von 32 auf 64-Bit schalten über so ein Reset. Also man sagt, resette mal den Chip, aber lande im 64-Bit-Modus oder dann im 32-Bit-Modus. Das macht er also, dann schaltet er aber wieder zurück, ne? das schaltet wieder zurück in 32-Bit, um das U-Boot auszuführen und das U-Boot ruft dann wieder zurück in die ARM-Trusted Firmware, dass der Kernel mit dem 64-Bit gestartet werden soll. Ja. Gut, okay. Das ist Allwinner's Boot Zero. Das ist dieser primäre SPL, Secondary Boot, Bootloader. Das ist ein proprietärer Blob, der irgendwo auf so einem Image rumliegt. Der wird vom Bootrom geladen. Das Bootrom hat so eine Reihenfolge. Es checkt tatsächlich, also im Bootrom drin sind diese fünf Bootquellen kodiert und die probiert er der Reihe nach durch. Fängt mit der SD-Karte an, geht dann auf NAND-Flash, was jetzt hier nicht drauf ist. eMMC, was es hier auch nicht gibt, dann sucht er nach einem Spy-Flash, also nach einem kleinen serial angebundenen, sag ich mal, fast schon EEPROM. Und zum Schluss geht er über USB-OTG. Das heißt, man kann, das ist ein ziemlich nettes Feature, dass man tatsächlich, wenn man nichts drin hat, dann schaltet er einen USB-Modus und man kann über einen Host-Rechner einfach irgendwas runterladen auf den Rechner. Also man kann den gesamten Speicher ansprechen, was reinladen und irgendwie ausführen. Man kann auch wieder zurückspringen, also da gibt es ein ziemlich cooles Open-Source-Tool, für was das managt, sodass man komplett über OTG booten kann, was fürs Entwickeln sehr gut ist, weil man sofort, also man baut es, lädt es schnell runter und kann sofort ausprobieren. Und wenn es nicht geht, dann resettet man einfach. Man braucht nicht SD-Karte hin und her schieben und so. Das ist sehr angenehm. Dieser Boot Zero macht die DRAM-Initialisierung und das ist so ein bisschen kritisches Teil. Also ist es proprietär, es gibt kein Source dafür und die Doku, in der Doku fehlt natürlich der ganze DRAM-Teil. So dass keiner weiß, wie der DRAM initialisiert wird. Zum Glück, es ist ja nicht der erste Allwinner-Chip, haben also Leute schon vor Jahren mal reverse-engineert und mit ein bisschen DRAM-Knowledge dann entsprechend rausbekommen, wie es funktioniert. Und hat aber ein bisschen gedauert, ehe wir das anpassen konnten.
Eine ganz kurze Frage, warum wird der U-Boot im 32-Bit-Mode ausgeführt, warum nicht im 64?
Das fragst du nicht mich, das fragst du Allwinner bitte.
Okay.
Das Fixen ist, kommt, wird dann gefixt, aber das ist das, Allwinner hat das so gemacht, weil die haben halt ihren Port, klassischen 32-Bit-Port für die anderen 32-Bit-Allwinner-Chips in A20 oder irgendwas. Und das haben die im Grunde genommen und weiterentwickelt. Zudem damals, als die, glaube ich, angefangen haben zu entwickeln, war der 64-Bit-U-Boot-Port noch nicht wirklich so weit. Und da muss man mehr machen. ARM-Trusted Firmware haben sie benutzt, eine coole Sache. Das ist eine Firmware, die von ARM bereitgestellt wird, die viele Standardfunktionen einmal kodiert, damit das nicht jeder Vendor machen muss und jeder Vendor auf eine andere Art kaputt machen kann, wie es in der Vergangenheit gesehen wurde. Das offensichtlich, was es macht, ist PSCI-Service, also die ganzen SMP-Handling, was früher ja für jeden ARM-Chip anders war. Und wenn man mal in den Kernel reinguckt, da gibt es für jeden ARM-Chip irgendwie ein extra Methode, wie man die SMP anschaltet. Und da hat einmal gesagt, so ein Quatsch, das macht bitte die Firmware. Und der Kernel sagt einfach nur, ich möchte bitte Core 1 jetzt anhaben oder aushaben oder in Suspend. Und gut ist. Ne? Und den ganzen Kladderadatsch können die Leute dann in der Firmware encoden, wie sie wollen. Aber Linux wird davon verschont. Und bei 64-Bit-ARM ist das halt eigentlich die einzige empfohlene Methode, SMP hochzubringen. Es gab immer, glaube ich, Versuche von Leuten, ihre eigenen SMP-Bring-Up-Methoden in den 64-Bit-Kernel zu bringen, aber es wurde immer geschmettert. Das macht es also, das ist die Referenzimplementierung. Es wird natürlich gepflegt, es wird getestet. Da stecken Leute dahinter, also Fullzeit-Leute, die das machen. Und es wird tatsächlich von vielen, von fast allen Server-Vendern, soweit ich weiß, verwendet. Und eigentlich auch von ziemlich vielen anderen Entwicklungsboard-Leuten. Die Version, die haben, ja, das basiert auf einem Version 1.0, so schon 3 Jahre alt ist, glaube ich. Das enthält Sicherheitslücken, also da wurde extra einen Call reingemacht, um diese ganze Security eigentlich auszuhebeln, indem man sagen kann, es ist relativ unscheinbar, lese so ein Read-SMC-Befehl, da gibt man eine Adresse mit und dann kriegt man den Inhalt der Adresse. Und dann gibt es auch den Schreibebefehl, da gibt man eine Adresse und einen Wert und dann schreibt er den da rein. Und das, also eigentlich soll ja die Untrusted Firmware das praktisch abschützen, das kann man also komplett alles aushebeln. Kann von Linux aus sozusagen auf Speicherbereiche schreiben, auf die Linux eigentlich nicht schreiben darf. Klick nach Hacking, irgendwie ging was nicht, mussten sie schnell mal reinbasteln. Der schaltet die Untrusted Firmware, also das ist die Veränderung, die Olwinner vorgenommen hat. Der dritte Teil ist, er schaltet in den Non-Secure EL1-Mode, was ziemlich dämlich ist, weil es die Virtualisierung abschaltet. Man braucht dafür EL2. Das ist aber einfach gefixt. Das war tatsächlich, da steht irgendwo, ich habe da eine Zeile gefunden, da steht EL1, habe ich EL2 draus gemacht, neu kompiliert und dann ging es. Warum das Olwinner nicht gleich gemacht hat, keine Ahnung. Was auch so ein bisschen, also eigentlich eine gute Idee, aber irgendwie seltsam ausgeführt, ist, dass der Zugang zu dem Management-Core über diese ATF gebridged wird. Dass man also vom ARM über in ATF reinruft und dort sagt, bitteschön, schalt mal das Spannung ab, an, was auch immer. Ist aber relativ seltsam, weil man könnte das natürlich auch schön abstrahieren, aber machen die nicht, sondern man gibt die Registernummer und den Registerinhalt mit und der schreibt es dann für einen rein, also hätte man auch gleich reinschreiben können. Ja, außerdem gibt es noch dieses Seltsame, dass man von 32-Bit-Mode da reinruft mit einem speziellen Befehl, dass er dann in 64-Bit-Mode zurückdroppt. Das ist alles so eine, halt auch noch, also einfach Copy and Paste gemacht von irgendeinem Dings und von Juno offensichtlich. Und dann haben wir auch noch A57 Errata-Fixes, die natürlich auf den Chip gar nicht zutreffen, wenn dann auch noch applied. Und fürs Juno auch, was also das ist ein ganz anderes Board ist. Gut. U-Boot-Port, warum auch immer, 32-Bit-Port, macht diesen komischen Call dann zum Schluss in den. Um einen 64-Bit-Kernel zu starten, weil er ja komplett 32-Bit ist, ist sehr beschränkt, kann wirklich also im Grunde nur das Android starten, was irgendwie so mal vorgesehen wird. Es gibt diese komischen Android-Partitionen. Und es gibt, obwohl der MMC offensichtlich hat, MMC, weil er ja lädt ja von SD-Karte, kann man da nicht irgendwie die normalen U-Boot-Befehle benutzen, um da eine Datei zu laden oder sowas. Das ist alles einfach rauskonfiguriert. Und hat natürlich auch kein Ethernet und USB-Support, weil es soll eigentlich nur das Android von der SD-Karte starten. Und der Kernel-Port, das war auch so, basiert auf Version 13.65. Eigentlich ist Olwinner auf Version 3.04 für die ganzen Geschichten, aber da konnte selbst Olwinner nichts machen, weil der ARM64-Support erst in 3.7 reingekommen ist. Und so mutig waren sie jetzt doch nicht, das zu backporten. Also wie gesagt, 1365 aktuell ist, glaube ich, oder als aktuell, dass es rauskam, war auch schon 1300 oder 1399. Da fehlten also einfach mal 40 Releases von Security. Ist jetzt relativ trivial, hier reinzumatchen, aber gut.
Worauf beziehen sich Private Bindings?
Sag ich gleich. Dann sind die ganzen Linaro LSK, Linaro Stable Kernel Patches damit drauf, die irgendwelche Features backporten von irgendwie 13.19 sind da teilweise Features mit rein. Und natürlich alle Android Patches, das ist der Linux Kernel. Und natürlich gibt es kein Repository, sondern es gibt einen Tarball. Und was ich dann als erstes gemacht habe, ist dann herausgefunden, okay, das ist 13.65 scheinbar die gemeinsame Basis. Dann habe ich 1365 ausgecheckt, einen Diff gemacht und dann kann man den ganzen Quatsch sehen, die da geändert haben. Das ist offensichtlich die, wie ich sagte, irgendwie vermutlich von einem Entwickler einfach von der Box runterkopiert. Da ist haufenweise Debug-Code drin, der teilweise auskommentiert ist, der Sachen macht, die sehr, sehr gruselig sind, die aber Sinn machen, wenn man irgendwie denkt, man hat das Board zum ersten Mal auf dem Tisch und muss irgendwie das zum Laufen bringen. Dann macht man irgendwelche Hacks, um zu gucken, ob es geht. Ne? Das ist aber irgendwie alles noch drin. Das ist sehr gruselig. Dann gibt es irgendwie DT, also Device Tree, das ist ja also vorgeschrieben für ARM64 oder ACPI halt, aber für die Boards ist Device Tree die Methode. Das haben die ganz gut gemacht, aber mit komplett privat selbst ausgedachten Bindings, was man eigentlich nicht machen soll. Die Idee ist ja, dass man das im Linux-Kernel halt einreicht und dann wird es begutachtet und so weiter und dann hat man seine Bindings. Haben sie es also komplett selbst ausgedacht, ist damit sozusagen nicht upstreamable, weil es schon dort andere Bindings gibt und kollidieren würde. Die haben haufenweise Spezialtreiber drin, auch Blobs, die damit drin sind. Und Scope auch waren wieder mal, wie üblich, ein paar GPL-Violations. Oder dass man halt Dateien drin hat, die keinen GPL-Header haben, sondern All Rights Reserved, was praktisch heißt, ja, weiß ich nicht. Darf man eigentlich nicht reingucken. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir dürfen noch nicht mal da den Code rauskopieren und upstream bringen, weil es ja halt kein GPL ist, aber andererseits ist es...
Das ist Körner. Nicht das erste Mal bei Allrunner, dass ich sowas
das
höre.
Das ist richtig, ja. Das, da gibt's
leider,
eine Wiki,
Ausrufezeichen.
Da gibt es eine Wiki-Seite, wo das aufgelistet wird und da wurde einfach eine neue Section aufgemacht für nach 64. So, kann man sich jetzt drüber beschweren? Kann man versuchen, bei Allrunner irgendwie was zu machen? Letztendlich, lass es uns fixen. Das sieht jetzt erstmal verwirrender aus, aber wer mal guckt, da fehlen jetzt ein paar Farben plötzlich. Das ist so die erste Methode unter der Maßgabe, dass wir Boot Zero benutzen müssen, weil wir kein DRAM-Init, also wir nicht wissen, wie der DRAM initialisiert wird. Das hat so ein paar Restriktionen, das heißt, der linke Teil Boot Zero und die Pfeile von Boot Zero ausgehen, die müssen so bleiben, weil das ist das Boot Zero, da können wir nichts drehen. Aber den Rest können wir halt ein bisschen basteln. Also erstmal hat mich genervt, dass die ARM-Trusted Firmware in DRAM lag. Das sollte eigentlich in SRAM liegen, weil es halt erstens den DRAM von Linux wegnimmt und zweitens kann man den SRAM gut schützen von Linux aus. Aber der Boot Zero ruft natürlich in den DRAM rein. Deswegen habe ich dort ein Trampolin, also zwei Instruktionen, die einfach zurückspringen und an die richtige Stelle machen. Dann statt der Management Firmware habe ich die ATF da reingebastelt, also die ARM-Trusted Firmware. Der Boot Zero lädt halt irgendwas an die Stelle, ne? Ob das jetzt tatsächlich Open-RISC-Code ist oder nicht, das guckt er gar nicht nach, sondern der lädt das. Also in dem Fall war das ARM64-Code, den er reingeladen hat. Und das U-Boot haben wir dann auch richtig portiert, dass das im 64-Bit-Modus landet. Dann so ein paar Sachen korrigiert, sodass das eigentlich eine bisschen bessere Methode ist, das ins Laufen zu bringen. Genau, also es ist jetzt viel mehr 64-Bit, soweit wie es geht. Ja, und benutzt aber trotzdem noch das Boot Zero. Nach einer Weile gab es dann irgendwie Leute, die dann mal tatsächlich sich mal reingesetzt haben und versucht haben rauszukriegen, was der Unterschied ist. Also ich habe angefangen, das Boot Zero zu disassemblieren und zu dekompilieren und zu gucken, was da passiert. Das war sehr mühselig natürlich. Dann gibt es Leute, die machen, also was man auch machen kann, ist Register-Dumps. Das heißt, man bootet mit Boot Zero und dumpt sich die ganzen DRAM-Kontrollregister und vergleicht die dann mit irgendwelchen anderen Sachen, von denen man zum Beispiel Open Source hat. Und da wurde zum Beispiel festgestellt, okay, der DRAM-Controller ist sehr ähnlich zu einem bestehenden, zu einem älteren 32-Bit-SoC und dann kann man die Register vergleichen. Und für den älteren SoC hatten wir Open Source DRAM, Init-Code. Und dann fängt man erstmal an mit so einen If-Geschichten in dem Open Source-Code, wenn das ein A64 ist, dann schreibe eine 5 in das Register. Warum? Weiß ja keiner. Das ist ja aus dem Dump kommt das einfach. Ne? Und irgendwann später guckt dann mal jemand nach oder kennt jemand die JDEX-Spec und sagt, ach, das ist das MR0-Register und das, die 5 Bits sind das und das. Und dann kann man das schrittweise dann irgendwie besser machen. Das ist also der aktuelle Stand. Auch die SPL, um den ganzen Schmerz zu verringern, dass man, also der Bootrom springt im 32-Bit-Modus noch in diesem Boot Zero SPL-Part. Da muss man also irgendwas machen. Er hat am Anfang dass die SPL komplett 32-bittig ist, was den Vorteil hat, dass sie kompakter ist vom Code her, weil man das mit Thumb2 kodieren kann. Hat aber den Schmerz, dass man jetzt für U-Boot zwei Compiler braucht, einmal 32-Bit und einmal 64-Bit. Und das kann man also nicht einfach nativ bauen, braucht auf jeden Fall einen Cross-Compiler. Und dann braucht man zwei Cross-Compiler und U-Boot kann das eigentlich nicht so richtig im Moment. Und letztendlich habe ich gedacht, naja, warum macht man das nicht 64-bittig? Und ich habe praktisch diesen kleinen, das sind 20 Instruktionen, die diesen 64-Bit-Switch machen. Und die sind dann direkt vorne reinkodiert in das SPL. Und der springt dann sozusagen auf sich selbst im 64-Bit-Modus und läuft dann ganz normal weiter. Genau, und jetzt kann man natürlich, wenn man jetzt die SPL hat, das U-Boots Loader sozusagen, der kann dann natürlich direkt laden und direkt springen, da braucht man dann keine Trampoline mehr oder welche Tricks. Das läuft mit Sternchen. Genau. Das Problem ist, dass die SPL im Moment, also wenn du jetzt den U-Boot-Tree auscheckst, kann die SPL, lädt die nur ein Binary. Es lädt nur von einer Quelle. Und in dem Fall brauchst du hier zwei, nämlich ATF und U-Boot. Und du kannst dir aussuchen, was du lädst und irgendwas fehlt. Also du kannst U-Boot laden und du kannst in U-Boot springen, das funktioniert auch, aber dann fehlt dir die ATF und dann hast du kein SMP. Dafür habe ich Patches jetzt, die sind jetzt in V1 auf der Liste seit, weiß ich nicht, seit 2-3 Wochen, die das beheben, das SPL praktisch erweitern, dass es einfach eine Liste von Binaries bekommt, die es laden soll, mit den entsprechenden Ladeadressen. Und das ist eine relativ gute Lösung. Ich bin guter Hoffnung, dass das ins nächste Release reingeht, das sollte wahrscheinlich in ein paar Wochen dann gemerged werden. Gab auch schon Reviews und sowas, muss ich bloß nochmal nachmachen. Und dann läuft es tatsächlich so, wie es hier steht. Das ist das Blockdiagramm von den ganzen Sachen, die in dem SoC drin sind. Müsst ihr jetzt nicht alle durchgucken. Viele, viele bunte Bilder. Das sind die wichtigsten Sachen nochmal so zusammengefasst. Das eigentlich Interessante ist das hier. Das ist unser aktueller Support-Status, Upstream. Was so dunkelgrün ist, heißt, dass es im Linux deinem Tree, wenn ihr es heute jetzt auscheckt, was so ein bisschen gelb-grün, hellgrün ist, funktioniert, ist aber noch nicht upstream, aber ist in einem guten Zustand und dauert einfach nur noch ein Stück, bis es tatsächlich gematcht wird. Dann haben wir dieses Orange. Orange bedeutet, das sollte eigentlich nicht so ein Problem sein, hat aber eigentlich noch keiner gemacht. Irgendwie, da musst du dich einfach mehr ransetzen. Sollte wahrscheinlich auch es ist keine großen Hürden. Und Rot ist so ein bisschen schwierig, weil es da keine Doku dafür gibt. Also es betrifft Mali, das ist aber ein grundsätzliches Problem. Und NAND-Interface, was eigentlich kein Problem ist, weil es bisher kein Board gibt mit NAND-Flash. Und da will man eigentlich auch nicht hin. Also NAND-Flash zur Erklärung bedeutet, dass der SoC direkt die Flash-Chips anspricht, inklusive dieser ganzen Via-Leveling, inklusive der Geschichten, dass wenn man ein Bit ausliest, dann verändert das unter Umständen das danebenliegende Bit und man muss entsprechend aufpassen. Also es muss sehr genau kennen, welcher Chip da dran ist. Und das ist ist irgendwie wahnsinnig kompliziert und fehleranfällig. Und eMMC löst das Problem, indem es praktisch das in Hardware verlagert und einen kleinen Controller davor schaltet, der sich um die ganzen Details kümmert. Und von außen sagt man einfach nur, schreib mir den Block, lese den Block. Deswegen ist eMMC viel besser und zum Glück haben die Leute das auch eingesehen. NAND-Flash ist, glaube ich, ein Stück billiger noch, deswegen wird es manchmal verwendet oder wurde in der Vergangenheit verwendet. Aber nachdem die Leute gemerkt haben, dass es nur Schmerz ist und nicht richtig supported wird, gehen die inzwischen mehr auf. Also wir haben bisher nur A64-Board mit eMMC gesehen, keine mit NAND-Flash. Jo. Gut. Analog Audio ist so ein bisschen nervig, dass es noch nicht geht. Da muss mal jemand gucken. Es ist wahrscheinlich einfach nur vom vorhergehenden Chip ein bisschen verändert, aber es ist nicht identisch zumindest. Genau, das ist das, was mit der Zeit gemacht wurde. Also bei Untrusted Firmware ist hauptsächlich von mir, habe ich den ganzen, was ich sagte, diese ganzen Sicherheitslücken entfernt dort und den ganzen Code umgestellt. Habe das PSCI ohne den Management Core, also der Untrusted Firmware und das Linux und das U-Boot rufen alle immer in den Management Core rein, den wir ja nicht mehr haben, weil wir ja da die Untrusted Firmware reinladen. Und diese Management Firmware ist tatsächlich auch ein Blob, den jetzt noch keiner richtig entschlüsselt hat und keiner Lust hat. Deswegen versuchen wir den zu vermeiden. Also habe ich den sozusagen den Teil rauskodiert, den als also relativ, wie ich finde, unnötig, wenn man nur reinruft in den Management-Quorum zu sagen, schreibe mir am Register 15 eine 17 rein, dann kann ich das auch gleich selber machen. Ne? Das ist das. Das basiert noch auf den, also ich habe die Allwinner-Quellen genommen, so wie es ist sozusagen, und dann eher den ganzen Schmerz entfernt und die Sachen repariert und die anderen Sachen dazu kodiert. Was man jetzt machen müsste, ist diesen ganzen, jetzt wo man weiß, wie es geht, auf ein Upstream Untrusted Firmware, die schon bei Version 1.3 sind inzwischen, einfach mal portieren. Das ist ja einfach Arbeit. Und im Moment brauchen wir es nicht, weil es funktioniert erstmal so und es ist auch Open Source. Das ist immer nicht sehr hoch auf meiner Liste. U-Boot-Port grundsätzlich, dass es so grundsätzlich funktioniert, ist seit letzten Mai, ist das Upstream, wurde dann immer wieder stückweise erweitert. Da sage ich gleich noch was zu. Und Linux-Support ist auch ziemlich cool jetzt seit letzter Woche, seit RC1. Ethernet und HDMI fehlen noch. Ja, nochmal genauer hier jetzt in U-Boot. Also es fing an mit 2016.05 Version, dem Support. Es wurde dann stückweise verbessert. Das Coole ist, dass U-Boot inzwischen auch UEFI kann, sodass man die Standard ARM64-Distros benutzen, UEFI zum Booten. Und das sollte dann gehen. Da wäre es eigentlich cool, wenn jemand von euch mal irgendwie Bock hat, das mal tatsächlich auszuprobieren und mal richtig hinzubasteln, weil ich weiß nicht, also ich benutze es immer noch das alte U-Boot-Interface. Aber es sollte möglich sein. Ethernet-Support ist in U-Boot. Das heißt, man kann TFTP machen, was sehr cool ist, man kann Kernel laden. USB-Support geht auch, man kann also vom USB-Stick einen Kernel laden. Das geht, glaube ich, sogar so weit, dass ich hatte zufällig mal einen USB-Stick dran beim Booten und dann hat er tatsächlich nach einem UEFI gesucht auf dem USB-Stick. Und deswegen denke ich, dass das funktionieren sollte. Und seit Januar ist das Upstream, das SPL-Kram, grundsätzlich, dass der das DRAM-Init macht, noch mit der Einschränkung, dass man die weiteren Patches braucht, um es tatsächlich benutzen zu können. Und HDMI-Support gibt es jetzt seit 3 Wochen oder sowas. Weiß nicht, ob wir noch viel Zeit haben, ob ich das mal demonstrieren könnte noch. Ja, zum Linux-Support. Mainline gibt es eine sehr aktive Community, hauptsächlich weil Allwinner praktisch nicht existent ist, müssen halt andere Leute dafür aufkommen. Und deswegen gibt es eine sehr aktive Community, die den Mainline Linux-Support macht. Teilweise basiert das auf Treibern, die von dem Allwinner-Kernel genommen wurden und entsprechend angepasst wurden auf Mainline, teilweise aber vom Scratch für Sachen, die nicht gingen, die nicht im Treiber, in dem BSP drin waren oder die so kaputt waren oder so daneben waren, dass man die nicht nehmen konnte, dann musste man einfach neu schreiben. Die älteren SoCs, also sowas, den Allwinner A20, was so auf dem Banana Pi und sowas drauf ist, auf QB Truck, QB Board, das funktioniert sehr gut inzwischen. Und an neueren SoCs wird sehr aktiv gearbeitet. Ja, was zum Teil darauf basiert, dass die natürlich nicht alles neu entfinden. Das heißt, man kann zum Beispiel MMC-Controller, die sind relativ gleich geblieben. Da gibt es mal so ein paar Erweiterungen, aber grundsätzlich kann man die alten Treiber verwenden. Und das ist das, also der Port basiert praktisch auf der Idee, dass man den BSP-Kernel in da reinguckt, also nicht da benutzen und vorher Sonnenbrille aufsetzen, das ist echt übel. Also es gibt keinen Coding-Style, oder die haben ihren eigenen Coding-Style, mehrere glaube ich sogar. Die C-Dateien haben alle das Executable Permission gesetzt und DOS-Endings natürlich. Also könnt ihr euch vorstellen. Es ist der, was man herausgefunden hat im Vergleich zwischen den Manuals und dem Code, das ist sehr nah an dem Allwinner H3 ist, dass man deswegen tatsächlich sehr viel nehmen kann. Der MMC-Controller wurde verbessert und USB-Controller sind weniger halt. Aber es ist halt ein 64-Bit-SoC, sodass man da erstmal architekturell ein bisschen was machen musste. Aber das war relativ simpel. Und dann finde ich natürlich das übliche Problem, da habe ich so ein Déjà-vu gehabt wie vor 10 Jahren, als x86 von 264-Bit gegangen ist, dass dann plötzlich alles kaputt geht, wenn man es in 64-Bit kompiliert, weil irgendwie die Annahme ist, unsigned long ist 32-Bit, ist immer noch überall drin. Aber kennen wir schon, können wir einfach fixen. Genau, die ersten, also ich konnte relativ schnell auf Version 4.4, weil der halt der H3-Support schon drin war, mit ein bisschen Hackereien das Booten. Der grundsätzliche Plattform-Support, also 64-Bit All-Winner, das ist überhaupt, dass man das überhaupt mal konfigurieren kann, ging in 4.6 rein, heißt ArcSangSi. Und der Pin-Control-Driver ist da auch schon drin, hauptsächlich, weil das einfach eine Copy-and-Paste-Übung ist. Man nimmt einen existierenden Pin-Control-Treiber, der eigentlich nur eine Tabelle ist, guckt im Manual nach, passt das an und dann geht das. Und das geht auch relativ gut upstream. Da ist halt nicht viel Diskussionsbasis. Mit den Clocks hat ewig gebraucht, weil das irgendwie inzwischen durch auf ein neues Clock-System umgestellt wurde. Deswegen gab es eine Weile eine Lücke und in 4.10 wurde dann der Clock-Support und die Basis-Device-Trees gemerged, was an dem Moment UART, I2C und die Realtime-Clock unterstützt hat. Das heißt, MMC und USB war da noch nicht drin. Das heißt, das war ein bisschen beschränkt von der Nutzbarkeit her, aber man konnte zumindest ein Init-RD benutzen und eine Serial-Konsole mal zu gucken als Basis. Ist es super, dass SPI fehlt? Habe ich nicht probiert. Ist, glaube ich, das gleiche wie bei einem anderen. Müsste eigentlich gehen. Ich habe es nicht probiert, deswegen habe ich es hier nämlich draufgeschrieben, weil ich es nicht genau weiß. Oder ich glaube, ich habe es mal probiert vor ein paar Monaten und da ging es so leidlich, aber es gab noch andere Probleme, deswegen. Wir sind halt wieder vorsichtig und supporten das erstmal nicht und wenn jemand Schmerzen hat, dann soll er es bitte fixen und schicken. Aber grundsätzlich geht das. Ja, MMC und USB-Support wurde jetzt gemerged vor ein paar Wochen, ist also im RC1 jetzt drin. So dass man das tatsächlich mal benutzen kann, weil man tatsächlich ein Root-File-System auf die SD-Karte packen kann und dann es ausführen. Ethernet ist in Entwicklung. Ethernet ist der Ethernet-Blob ist ein anderer als in den älteren All-Winner-SoCs, aber immerhin der gleiche wie in dem direkten Vorgänger. Deswegen konnte die Entwicklungsarbeit, die damals schon für den Vorgänger begonnen hatte, tatsächlich mit benutzt werden. Das war relativ weit mit einem Drop-Treiber vom Scratch. Aber im Herbst hat dann irgendjemand rausgefunden, das sieht aus wie ein Designware. Und dann gibt es ja die Regel in Linux, für ein Gerät oder für eine Gerätefamilie gibt es nur einen Treiber und nicht zwei. Deswegen musste der ganze Treiber, der schon auf Version 5 auf der Liste war und hier direkt von den Net-Maintainern auch schon reviewed wurde und so, das war schon alles ziemlich weit, musste dann praktisch einmal geflasht werden und irgendwie die ganze Arbeit on top of Designware den bestehenden Treiber gemacht werden. Da ist jetzt aber immerhin auch schon Version 2 auf der Liste, so dass ich in der Hoffnung bin, dass das noch relativ bald gemerged wird. Weiß nicht, ob das 4.12 passt schon oder halt wahrscheinlich 4.13. HDMI oder generell Grafikkram wird gerade aktiv entwickelt. Grundsätzlich, wenn man ein bisschen bastelt, kann man ein Bild bekommen schon, sage ich mal. Ansonsten ist es im Moment serielle Konsole oder halt Netzwerk, wenn ihr ein Netzwerk habt. Und Digital Audio geht wohl auch, hat jemand probiert. Hauptsächlich auch wieder, weil es ähnlich ist wie bestehende Sachen. Analog Audio muss sich mal jemand ransetzen. Wäre nett, weil er ja natürlich eine Klinkenbuchse hat an Bord. Dann kann man also mal einfach was anschließen und ein bisschen Audio machen. Power Management und CPU-Frack bin ich dran. Wurde ein bisschen blockiert durch den Vortrag, den ich machen musste und deswegen nicht dran arbeiten konnte. Aber ansonsten, das ist dieser ganze Kernel-Kram. Und der Rest ist Standard. Also ihr nehmt einfach irgendeinen Ubuntu, Debian, Arch, whatever, Fedora, SUSE, Dateisystem und müsst halt nur im Moment noch den Kernel, weil der halt der Kernel-Support nicht in den Distros ist bisher, einen eigenen Kernel booten. Aber der Rest geht dann automatisch, da sind dann keine Anpassungen nötig. Muss ich gleich nochmal dazu sagen. Genau, jetzt kommt die Zukunft. Also was sind die Sachen, die wir jetzt im Moment anstehen haben? Der U-Boot-Support muss fertig gemacht werden, da muss ich jetzt einfach nochmal nachschicken und sicherstellen, dass das gemerged wird. Morgen sollte das Merge-Window sich öffnen und das ist 4 Wochen bei U-Boot und man kann auch Sachen im Merge-Window schicken, die dann noch gemerged werden, im Gegensatz zu Linux. Da bin ich also gute Hoffnung, dass das demnächst soweit fertig ist, dass da nichts mehr gemacht werden muss. Der Ethernet-Treiber, da muss man dranbleiben, dass die Net-Maintainer den nehmen. Was jetzt für meine nächsten Wochen sind, ist hier CPU-Frack Power Management Support. Und zwar über SCPI, da sage ich gleich nochmal was dazu. Dann gibt es hier auf dem Sopine gibt's ein neues DRAM. Ne? Also das hat DDR3L. deren, was normales DDR ist, DDR3, aber mit verringerter Spannung. Und der hat LPDDR, das ist Low Power DDR, was ja noch eine geringere Spannung hat, aber anders, auch ein anderes Protokoll hat, was noch mehr stromsparend ist. Da kann man also zwischendurch mal Pause machen, um mehr abzuschalten. Und da muss man also noch mehr in dem DRAM-Init schrauben. Da bin ich, also ein Proof of Concept läuft, also ich muss es noch polieren und alles fertig machen. Was dann den Vorteil hätte, das ist, glaube ich, einer der Hauptunterschiede zwischen dem Pine 64 und den anderen beiden Sachen, die ich gesagt habe, dem Notebook und dem SoPine. So, idealerweise sollte das dann also auch funktionieren, schon out of the box. Ja, das, was ich meinte, die verbliebenen Peripherals muss man noch unterstützen, Audio. Wi-Fi und Bluetooth, das hat jetzt mit dem Chip speziell nichts zu tun. Man muss mal gucken, dass man die Treiber, die es irgendwo gibt, für die entsprechenden Chips tatsächlich upstream bekommt. Aber das ist relativ unabhängig von dem Pine 64. Und den ARM Trusted Firmware Port nochmal richtig machen. Und das upstream. Jetzt kommt so ein bisschen mein Ranting an den aktuellen Mainline-Kernel-Support. Traditionell ist es so, dass dieser ganze oder ganze ARM-Embedded irgendwie den Anspruch hat, ich muss alles aus Linux raustreiben. Jedes kleine Bit muss von Linux aus kontrolliert werden. Das ist wahrscheinlich so eine Paranoia gegen die Closed-Source-Firmware von den üblichen Vendoren, die buggy ist und wo keiner weiß, was passiert. Und genau. Das Problem war, und ja, meine Idee ist also, ob man das irgendwie verbessern könnte, indem man mehr in die Firmware packt und damit den Linux-Kernel-Port vereinfacht. Im Moment ist es so, dass tatsächlich für jeden neuen SoC, auch wenn er 95% identisch ist zu einem bereits bestehenden SoC, neue Treiber in den Kernel rein müssen. Das muss explizit für diesen SoC, wenn es wirklich auch nur eine Clock gibt, die unterschiedlich ist, muss ein neuer Treiber eingemacht werden, der tatsächlich dann copy and pasted wird von dem. Und irgendwann schmerzt mal jemand und dann gibt es dann halt so einen Common-Kram und dann nur so. Aber trotzdem muss man für jeden SSC, wenn es eine Änderung gibt, einen Treiber im Kernel unterbringen, was eigentlich der Device-Tree-Idee widerspricht, dass man sagt, wenn es die Hardware sehr generisch ist, dann schreibe ich das in die Device-Tree rein, was unterschiedlich ist, und kann das von außen reinstecken und der Kernel braucht gar nicht geändert werden. Das betrifft den Pin-Control-Treiber zum Beispiel. Da habe ich das mal leise angemerkt auf der Liste, hatte kein gutes Echo bekommen, weil das machen wir schon immer so. Wenn ich mal mutig bin, mache ich das vielleicht nochmal, hoffe ich mal. Genau, die Frage ist, können wir das verbessern, indem wir mehr Sachen in die Firmware packen? Den ganzen Nitty-Gritty-Details will ich gar nicht in Linux-Kernel haben vielleicht, weil das kann man in Firmware einfacher machen. Zum Beispiel gibt es von ARM ein SCPI, genanntes Spezifikation, die so ein paar Sachen abstrahiert, zum Beispiel das CPU Frequency Scaling, also wie schalte ich einen Kern in eine höhere oder niedere Frequenz und die entsprechende Voltage dazu. Im Grunde sowas wie ACPI, wo man sagt, hier, ich habe gewisse Arbeitspunkte und da läuft er schneller mit höherer Spannung und da läuft er langsamer mit niedriger Spannung. Und die Kombinationen sind in der Firmware kodiert und man sagt bloß, ich möchte 1, 2 oder 3 haben. Ne? Sowas kann SCPI zum Beispiel auch machen, aber auf deutlich einfacherem Niveau. Regulators, also dass man die Spannung einstellen kann, das kann es alles abstrahieren, auch Sensoren und so. Und der Vorteil ist, man sagt nur von außen, in dem Device-Tree, der sozusagen in der Firmware mit drin sitzt, sagt man, lieber Linux-Kernel, du hast einen Temperatursensor, der heißt Nummer 3 und das ist, wenn du den wissen willst, dann sag mir einfach Bescheid und ich sag dir den Wert. Ne? Und wie das jetzt tatsächlich ausgeführt wird, das kann man dann einfach in die Firmware packen und braucht nicht über den ganz langen Upstream-Prozess von Linux gemacht werden. Das ist das Problem bei Rubinern. Den Chip gibt es seit 1,5 Jahren und jetzt ist der Support upstream praktisch. Üblicherweise machen die das so, dass der Hersteller natürlich in der Planungsphase damit anfängt, so wie bei Rockchip, wo das ganze letzte Jahr ganz viele Patches geschickt wurden und der Chip kommt jetzt raus und ist jetzt auch sehr gut supported im Moment. Aber da bei Allwinner da gar nichts passiert, haben wir die ganze Verzögerung sozusagen, fängt die erst an, sobald die auf dem Markt erscheint. Das ist so ein bisschen der Ärger. Genau, und da versuche ich sozusagen, wenn man über die Firmware das macht, dann kann man sich, sagen wir mal, innerhalb von einer Woche hinsetzen, die Firmware anpassen auf einen neuen Chip und die Firmware einfach mit dem Chip ausliefern, idealerweise. Da gibt es jetzt übrigens, ich sagte, es gibt kein Storage auf dem Board, das neuere Boards haben teilweise einen Spy-Flash, also andere Boards haben einen Spy-Flash. Und der Witz ist, dass Boot Zero vom Spy-Flash booten kann. Das heißt, man kann die Firmware tatsächlich auf das Board draufpacken. Also auf den neueren Boards ist ein Flash-Chip draufgepackt, 2 Megabyte groß, aber reicht voll für die Firmware. Kann man booten. Das heißt, der Vendor könnte tatsächlich diesen ganzen Kram, der könnte diese Firmware anpassen, könnte die auf den Chip draufschreiben. Und wenn das Board bei euch ankommt, dann funktioniert das schon und dann funktioniert das mit einem Upstream-Kernel. Das ist so die Vision. Da gibt es natürlich haufenweise kleine Sachen zu fixen und zu reparieren und in der Hoffnung, dass es da auch keine größeren Blocker gibt. Aber ich denke, das ist wert, dass man da probiert, in der Richtung was zu machen. Ja. Wofür noch Hilfe gebraucht wird, ist viel Testing. Ich habe den Eindruck, im Moment passiert nicht viel Testing. Viele Entwickler booten, wenn der Prompt ist oder wenn sich der Kernel beschwert, dass er kein Root-Device findet, was ja, dann ist alles gut, ne? Dann funktioniert es irgendwie. Aber so richtig auf Stabilität getestet tun das, glaube ich, nicht so viele. Da kann man also viel machen. Patch-Reviewing, da immer gern gesehen. So ein paar Sachen rausfinden, die halt noch nicht rausgefunden wurden. Zum Beispiel Analog-Audio, was da jetzt wirklich der Unterschied ist. Da muss man entweder ins Manual gucken, ob es da was gibt, oder in den BSP-Kernel. Und dann vergleichen, wie das mit den anderen Chips ist. Und dann kann man das dann übertragen auf die Open-Source-Lösung, die es gibt. Genau, diesen Generic Linux Installer Support. Im Moment gibt es noch das alte ARM-Embedded Approach. Es gibt ein Image und du lädst dir irgendwie ein Image runter und das führst du dann aus. Und das Image ist für eine Distro. Das heißt, es gibt auf der Pine64-Wiki oder irgendwo im Netz gibt es diverse Images für Ubuntu, für Arch, für Debian, für SUSE, für Fedora, für was weiß ich. Aber es gibt extra für Pine64. Denn für den sehr ähnlichen Chip, den sehr ähnlichen Chips oder sehr ähnliche Boards, funktioniert das unter Umständen nicht. Da fängt man wieder an. Also es erzeugt irgendwie so eine Matrix von was irgendwie nicht sein muss, weil es geht doch viel einfacher. Nämlich mit diesem generischen Linux-Installer, sodass ich sage, ich liefere euch die Firmware und ihr packt eure Distro dazu. Und da gibt es nur ein Image davon und das ist fertig. Genau. Das sind nochmal Referenzen, könnt ihr nachgucken. Das oberste die obersten beiden sind das Linux Sanxi Wiki, das ist praktisch das Maintain, das Upstream Mainline Linux Community Wiki. Dort gibt es extrem viel Infos über alles Mögliche. Da gibt es die ganzen Boards werden vorgestellt, wie man die bringt. Sachen, die nicht dokumentiert sind, werden dort dokumentiert. Die GitHub-Sachen sind meine Repository, wo ich manchmal was hindroppe, was ich so schreibe zum Ausprobieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne auf den Channel kommen, IRC-Channel in Freenode. Und da wird euch gern geholfen. Das war's.
Ja, gibt's ja Fragen? Wir haben noch. Ja.
Also vielen Dank. Bloß eine obligatorische Frage, die Folien.
Schicke ich dann noch, wenn ich.
Super, alles klar, ja. Danke.
Vielleicht noch eine generelle Frage zum Thema Folien, weil die Frage immer wieder auftaucht. Die Folien werden eingesammelt vom Ralf oder vom Team und sollten innerhalb der nächsten paar Wochen dann online stehen, wie immer. Wir haben noch 1-2 Minuten Zeit für weitere Fragen, wenn es die noch gibt. Sonst vielen Dank fürs Kommen und viel Spaß beim nächsten Vortrag.